Herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsvortrag. Glück hat viele Namen. Ich möchte heute Nachmittag zwei Dinge mit Ihnen tun. Ich möchte beginnen mit einem Vortrag, der Sie in das Thema einführt und ein bisschen einen Überblick gibt. Und in einer zweiten Runde haben wir die Möglichkeit, miteinander zu reden, in Kommunikation zu kommen, Fragen zu stellen oder Erfahrungen mitzuteilen. Glück hat viele Namen. Warum? Einmal, weil sich die Menschen selbst viele Vorstellungen machen. Sie haben sehr unterschiedliche Definitionen, was Glück ist. Zum anderen aber gibt es auch jede Menge Formen, Facetten, Grade und Ebenen von Glück. Ich möchte geradezu von einer Glücksleiter sprechen mit sehr vielen Sprossen. Glück hat viele Namen, aber wir wissen auch, dass Name oft Schall und Rauch ist. Und tatsächlich sind viele Glücksversprechungen hohl und leer, nichts dahinter. Und spätestens da stellen wir uns die Frage, was denn die buddhistischen Lehren zur Erhellung dieses Themas sagen, beziehungsweise was denn der Buddha uns als Orientierung gibt, uns im menschlichen Glücksdschungel zurechtzufinden. Ich möchte mit etwas beginnen, das ich das Currywurstglück nenne oder Currywurstseligkeit. Wir kennen das wahrscheinlich aus dem Restaurant, wenn wir irgendwo sitzen, den Nachbartisch beobachten, wie das Essen aufgetragen wird, wie da auf einmal die Augen leuchten. Es wird richtig hell, das innere Licht leuchtet auf, Glücksgefühle steigen auf. Das ist eine Form von Glück, Currywurstglück. Wir sollten uns aber jetzt nicht gleich zurücklehnen und sagen, ja, ja, das sind die anderen. Wir essen ja Hummer und Kaviar und trinken italienische Spitzenweine. Was haben wir mit denen denn zu tun? Das ist ein Unterschied, ja, aber es ist nur ein gradueller Unterschied, aber es ist kein wirklich qualitativer Unterschied. Es ist im Grunde dieselbe Richtung. Warum? Allen diesen Beispielen ist gemeinsam, dass wir suchen nach Glück, nach Erfüllung, nach Befriedigung über Sinnendinge, über den Kontakt mit Objekten dieser Welt. Die Lust, Freude, Spaß, die in der Auseinandersetzung mit Welt entsteht. Da könnte ich jetzt 10.000 Einzeldinge nennen, aber es ist vielleicht genug, wenn man ein paar Grundtypen von diesen Glückserfahrungen auf der Ebene der Sinnlichkeit aufzählt. Essen und Trinken gehört zweifellos dazu. Musik und Unterhaltung selbstverständlich. Kleidung, Wohnen, zwischenmenschliche Begegnung, Sexualität, Reisen, Urlaub. Aber alles wird gleichsam überwölbt durch Besitz und Geld, weil die beiden quasi die Garanten dafür sind, dass man sich all die Dinge, die man gerne hätte, dass man die auch kriegen kann, dass man die erwerben kann. Und wenn man das jetzt realistisch betrachtet, dann sind die allermeisten Menschen auf dieser Ebene zu Hause. Sie sind in Abhängigkeit mehr oder weniger von den sinnlichen Dingen, von den Dingen der Umwelt. Das ist eine normale Lebenssituation und wir können uns sehr gerne mit dazu rechnen. Und deshalb will ich nochmal deutlich machen, herausarbeiten, was denn das Wesen dieser Art von Glück ist. Ganz einfach, etwas haben wollen und es kriegen, das Glück. Wünsche haben und die Wünsche erfüllt sehen. Das ist Glück. Unseren Sinnen etwas anbieten, unseren hungrigen Sinnen, dem Auge, dem Ohr, der Nase, Zunge, Körper etwas bieten. Das ist Glück. Oder Wohlempfinden durch die Begegnung von mir und der äußeren Welt, beziehungsweise durch die angenehmen, wohltuenden Gefühle, die in diesem Außenkontakt entstehen. Wenn ich das so sage, hat vielleicht der eine oder andere schon eine Befürchtung. Jetzt kommt der Zeigefinger nach dem Motto, ja, jetzt spricht der Buddha und sagt, dürft ihr alles nicht. Ihr wollt Buddhisten sein. Wie kann man denn dann nur? Ja, werdet Asketen, leistet Verzicht, gönnt euch nichts, esst Wasser und Brot, kleidet euch in graue Säcke, so ungefähr. Aber ich kann gleich zu Beginn Entwarnung geben, das wird nicht kommen. Es gibt nicht das Prinzip des gewaltsamen Verzichts oder der bitteren Askese, nur damit man Buddhist sein kann. Im Gegenteil, das wird vielleicht den einen oder anderen verwundern, der Buddha gibt sogar eine ganze Menge von Anleitungen, wie man all diese Dinge bekommt, über die ich gerade gesprochen habe. Da gibt es einen ganz berühmten Dialog, den der Buddha mit den Leuten von Veluddhara geführt hat. Das sind einfach Bürger aus dem Städtchen Veluddhara. Und die sind eines Tages zu ihm gekommen und haben gesagt, also hör mal Buddha, wir sind Menschen, die Gold und Silber genießen. Wir kleiden uns gern gut. Wir genießen Parfums, leben mitten im Trubel mit den Kindern und der Familie. Und wir wollen, dass das so weitergeht. Was müssen wir tun? Und seltsamerweise hat auch hier der Buddha nicht gesagt, oh je je, sondern hat gesagt, ich gebe euch die Anleitung, wie es funktioniert. Ich gebe euch sozusagen mit auf den Weg, was ihr tun müsst oder lassen müsst, damit ihr das erlangt, wonach euch verlangt. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Das Aber heißt, der Buddha ist sehr wohl ein Lehrer des Glücks. Das unterstreiche ich dreimal. Aber ein Lehrer mit Tiefblick und Weitsicht. Und deshalb komme ich nochmal zurück auf das Bild von der Glücksleiter. Denn was wir alle nicht wissen, nein, was viele von uns nicht wissen, ist die Tatsache, dass wir uns auf dieser Glücksleiter ganz, ganz unten befinden. Auf der Currywurststufe. Und wir wissen das nicht. Und wir wissen auch nicht, welche Möglichkeiten es gibt, auf dieser Glücksleiter emporzuklettern. Und genau das ist, was der Buddha tut. Er zeigt uns, wie wir mit dieser Glücksleiter umgehen. Jetzt nochmal Achtung, weil dieses Klettern auf dieser Leiter nicht vorprogrammiert ist. Es gibt in unserem Leben nicht so etwas wie eine Glücksevolution, dass irgendwann wir alle glücklich sind. Sondern im Gegenteil, das wissen wir vielleicht von zu Hause, wenn man auf der Leiter steht, kann man auch abrutschen, kann sich was brechen dabei. Das heißt, es ist nicht mal gewährleistet, dass wir auf dieser Stufe, auf die wir momentan uns hochgearbeitet haben, dass wir da auch längere Zeit bleiben können. Und deshalb lehren alle spirituellen Traditionen, nicht nur die buddhistische, alle spirituellen Traditionen lehren, wie man Sorge dafür treffen kann, dass man nicht auf dieser Leiter ausrutscht und stürzt, dass man sozusagen den Niedergang vermeidet. Und da kommt ein Stichwort, das der Buddha so nicht gebraucht hat, aber das ist modern ausgedrückt, ethische Kompetenz heißt. Ethik handelt ja von den Beziehungen der Menschen zueinander. Ethik regelt den Umgang der Menschen miteinander. Und da gibt es in allen Traditionen auch einen Grundsatz, andere nicht zu schaden, positiv formuliert allen anderen Wesen gegenüber Wohlwollen zu entwickeln, universelles Wohlwollen, oder anders formuliert, das eigene Glück nicht über das Glück der anderen zu stellen. Das ist ein ethisches Grundprinzip. Wenn man das gelten lässt, hat das Auswirkungen auf das eigene Verhalten. Man kann nicht einfach so los agieren, wie es in uns möchte, sondern man muss dem Verhalten bestimmte Grenzen setzen. Man muss sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und es konkretisiert sich in 5 ethischen Grundregeln, die auch universell sind. Niemanden zu töten. Fremdes Eigentum nicht anzutasten. In bestehende Beziehungen Mann und Frau nicht einzugreifen, sie nicht zu zerstören. Nicht zu lügen, nicht wissentlich falsche Dinge in die Welt zu bringen, um des eigenen Vorteils willen. Und schließlich den eigenen Geist sich nicht zu trüben mit Alkohol, berauschenden Mitteln oder was es auch immer da geben mag. Das ist sozusagen universell. Und der Buddha nennt diese 5 Grundregeln seltsamerweise Geschenke. Normalerweise empfindet man erstmal, ach, das ist eine Einschränkung, ich darf nicht, ich soll nicht. Aber hier wird Ethik als ein Geschenk an die Menschheit bezeichnet. Aber dieses Geschenk kehrt quasi zu uns zurück, denn diese 5 ethischen Regeln sind gleichsam unser Schutz. Denn was man anderen Menschen nicht antut, kann langfristig auch nicht zu uns zurückkehren. Wenn man konsequent darauf verzichtet, anderen Menschen weh zu tun, wird man früher oder später von anderen Menschen, anderen Wesen auch nicht verletzt. Wenn man niemanden willentlich unglücklich macht, kann man auf Dauer Unglück durch andere nicht erleben. Es ist eine geistige Gesetzmäßigkeit, eine existenzielle Gesetzmäßigkeit, die an dieser Stelle herrscht. Und der Hintergrund davon ist, dass das Glück auf Kosten und zu anderen Lasten nicht möglich ist. Nochmal, das eigene Glück ist unter dem Strich auf Kosten und zu Lasten anderer Menschen, anderer Wesen nicht möglich. Vielleicht für den Moment, vielleicht für eine bestimmte Zeit, aber nicht auf Dauer. Anders formuliert, mein Glück hängt auch davon ab, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte. Und wenn man diese Tatsache beachtet, wenn man die in sein Leben gleichsam aufnimmt, dann ist das, was ich vielleicht ein Netz nennen möchte, das uns vor dem Absturz von dieser Glücksleiter schützt. Das ist sozusagen das A und O, die Versicherung abschließen, erstmal die Versicherung abschließen, dass es nicht schlechter wird, als es jetzt ist. Aber wir sind ja vielleicht eher interessiert, wie klettern wir denn jetzt hoch? Wie geht es denn nach oben? Und da muss ich nochmal, vielleicht wundert Sie das, auf die ethischen Prinzipien zurückkommen, auf ethische Kompetenz, moralische Integrität. Dies jetzt positiv formuliert, nimmt das eigene Glück in dem Maße zu, in dem man sich um das Wohl der anderen kümmert. Scheint paradox. Das eigene Glück wird mehr, wenn ich mich um das Glück der anderen kümmere. Das ist übrigens eine uralte Menschheitseinsicht, aber wir haben heute das Gefühl, dass das nach Mottenkugeln riecht irgendwie und unmodern ist. Und deshalb kümmern wir uns nicht drum. Denn die richtige Strategie, die die buddhistische Lehre empfiehlt, ist eine ganz andere, als der normale, gesunde Menschenverstand uns vielleicht suggerieren will. Der sagt, Glück ist durch Bekommen zu erreichen. Wenn man was hat und wenn man nichts hat, muss man sich es nehmen. Das ist Glück. Und ich nenne das so Zeitgeistglück. Zeitgeist formuliert das ja in jeder zweiten Reklame. Man muss absahnen, man muss kassieren, man muss irgendwas abräumen. Das ist so das Glücksmodell, das in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Das Schnäppchenglück vielleicht. Aber die Realität unter existenziellen Gesichtspunkten betrachtet ist eine andere. Die Realität heißt so, eine gewährende Haltung schafft eine gewährende Welt. Wer langfristig haben will, der muss in der Lage sein zu geben. Wer seine Wünsche, seine eigenen Wünsche erfüllt sehen will, der muss sich darum kümmern, dass auch die Wünsche der anderen erfüllt werden. Christlich formuliert, geben ist seliger denn nehmen. Das haben wir doch wohl schon mal gehört. Und in diesem Zusammenhang gewinnt das, was man Großzügigkeit und Freigebigkeit nennt, eine wirkliche Bedeutung. Sie gilt in allen spirituellen Traditionen als eine Anfängerübung im Glücklichsein. Wobei Geben natürlich nicht nur Materielles bedeutet, sondern man kann auch Zeit geben, Aufmerksamkeit, Hingabe, Rat, Zuhören, was auch immer. Diese Aussage basiert auf einer Daseinsgesetzmäßigkeit. Das sollte man sich vor Augen führen. Der Buddha appelliert nicht, seid doch lieb, seid doch nett zueinander, sondern er begründet Ethik immer, er begründet das Streben nach Glück und die Möglichkeiten, es zu erreichen, mit den Daseinsgesetzmäßigkeiten, die es gibt. So wie es im Bereich der Natur Naturgesetze gibt, gibt es im Bereich des menschlichen Erlebens diese existenziellen Gesetzmäßigkeit. Nicht durch Aneignen wird man reich, wie die Allerweltsmeinung sagt. Nicht durch Nehmen wird man reich. Es ist nicht so, dass das, was man weggibt, fort ist. Im Gegenteil, es heißt, das, was ich in die Welt hineingebe, das ist, was zu mir zurückkehrt. Wie ich sehe, so werde ich ernten. Die ethisch-moralische Qualität meines Handelns ist der Grundstock, ist die Ursache dafür, für das, was ich erlebe. Das heißt, alles Gute, was ich erlebe oder nicht erlebe, ist all das Gute, was von mir ausgegangen ist oder nicht ausgegangen ist. Wenn ich jetzt eine erste Zwischenbilanz schon mal gebe, kann man durchaus sagen, aus buddhistischer Sicht ist uns das Currywurst-Clip durchaus zugestanden. Es ist kein Verbot damit verbunden, es ist keine Warnung damit verbunden. Und wir sind alle auch auf dieser Ebene noch zu Hause. Wir sind angewiesen darauf. Wir haben sehr starke Gewohnheiten und Bindungen in diesem Bereich. Und es geht deshalb erst einmal darum, dass wir in diesem Bereich auch angemessen, dass wir da richtig agieren. Das heißt, wenn man ein Schlagwort will, sinnliches Genießen ja, aber richtig. Und das meint, dass wir diesen ethischen Aspekt in unserem Leben nochmal um 4 Aspekte erweitern können. Das erste ist fast jetzt schon selbstverständlich, dass die Empfehlung ist, nur das zu genießen, was einem auch gehört. Was man sozusagen sich selbst ordnungsgemäß erworben hat, was nicht Fremden gehört. Das andere Prinzip ist, das, was man hat, nicht heimlich allein zu konsumieren, sondern zu gucken, dass ihn andere auch ich teile. Also nicht nur geteiltes Leid ist halbes Leid, sondern geteiltes Gutes ist in dem Fall, geteiltes Glück ist in dem Fall doppeltes Glück. Ein dritter Punkt ist, auch sehr wichtig gerade in unserer Zeit, das richtige Maß zu erkennen, in dem wir genießen. Also nicht über die Stränge zu schlagen, die Grenzen wissen, wann jetzt genug ist, nicht hemmungslos zu sein. Also nicht in einen Zustand der süchtigen Abhängigkeit auch zu kommen. Und der letzte Punkt, den sollten wir mit Aufmerksamkeit hören. Der letzte Punkt im Zusammenhang mit dem sinnlichen Genießen ist, sich daran zu erinnern, dass man das sinnliche Genießen auch transzendieren kann, dass man darüber hinaus wachsen kann. Um in unserem Bild zu bleiben, dass man der Glücksstufe Sinnenhaftigkeit entrinnt, indem man auf der Glücksleiter nach oben klettert, wo es ja nicht weniger wird, sondern mehr. Um das wirklich zu begreifen, und ich beharre sehr am Anfang auf diesen unteren Stufen, weil das unsere sind, müssen wir uns einmal die Mühe machen, das Wesen unserer Glückssuche ein bisschen näher zu betrachten. Das Wesen der sinnlichen Wunscherfüllung. Und da wage ich die Behauptung, aber nur mit Buddhas Rückendeckung, wer sich auf dieses Prinzip der sinnlichen Befriedigung einlässt und darauf fixiert, der wird garantiert Schiffbruch erleiden. Warum? Weil kein Ding, kein Gegenstand, nichts Materielles uns das verschaffen kann, was wir eigentlich ersehnen. Weil keine Person, kein Mann, keine Frau uns letztlich das geben kann, was wir im tiefsten Herzen suchen. Dauerhaften, tiefen Frieden. Das funktioniert nicht. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, haben wir vielleicht schon ein bisschen Gespür dafür. Weil alle Strategien, die wir bisher eingeschlagen haben, eben nicht zum Ziel geführt haben. Wir sagen uns dann, okay, da muss das nächste Mal ein bisschen klüger sein, ein bisschen geschickter vorgehen, mehr Ausdauer haben, noch besser sein, dann wird es schon funktionieren. Ich sage voraus, das ist am Grab immer noch das Thema. Und auch die Suche beim nächsten Mann wird es besser, bei der übernächsten Frau wird alles ideal. Auch das wird nicht funktionieren. Warum? Nicht, weil wir nicht in der Lage sind, damit richtig umzugehen, sondern weil bei den Sinnendingen selbst der Wurm drin ist. Da ist der Haken drin. Und das will ich an ein paar Beispielen mal deutlich machen, warum man mit sinnlicher Befriedigung tiefes, nachhaltiges, dauerhaftes Glück nicht erreichen kann. Der Buddha ist ja ein nüchterner Analysierer. Er guckt sich Wirklichkeit genau an und dann sagt er so und so ist es und das hat er da auch gemacht. Und er hat seine Erkenntnisse in ein paar, wie ich denke, sehr einleuchtenden, sehr kraftvollen und leuchtkräftigen Bildern uns dargestellt. Da will ich mal ein bisschen versuchen, hier deutlich zu machen. Was sind Sinnendinge? Das erste Bild, das er uns gibt, sagt, Sinnendinge sind wie abgeschabte Knochen. Das muss man sich vorstellen, man hat Hunger, will was essen und hat einen abgeschabten Knochen. Was heißt das? Man erwartet, dass man satt wird, aber bei einem Knochen wird man nicht satt. Und das ist die Erwartung, die wir Sinnendingen gegenüber haben. Wir wollen durch sie satt werden. Aber allenfalls vorübergehend gibt es mal eine Zeit der Pause, wo wir sagen, okay, und dann kommt der Hunger wieder. Auf Deutsch, Sinnendinge machen nie endgültig satt. Sinnliche Befriedigung ist nie in der Lage, ein endgültiges, dauerhaftes Glück herzustellen. Nächster Punkt. Sinnendinge sind wie Fleischstücke, um die sich Vögel balgen. Was ist damit gemeint? Wenn wir gucken, was es so an weltlichen Dingen gibt, ist in den allermeisten Fällen der Bedarf größer als das, was da ist. Lebensraum, Energiequellen, Arbeitsplätze, Marktanteile. Immer weniger, als man will. Was ist die Konsequenz? Wenn wir diese Dinge für unser Glück brauchen, fängt Ärger und Streit an. Konkurrenz ist das Mindeste. Stellen Sie sich die Wühltische beim Sommerschlussverkauf ein. Wenn Hertie oder was aufmachen, alle stürzen darauf, da sehen Sie, was das bedeutet, wenn die Vögel um die Fleischstücke sich beigen. Aber das setzt sich am Arbeitsplatz fort, wo man Konkurrenz, nervendes Mobbing hat, Alterszugsszenen der Familie, bis hin zu Mottentotschlag und Krieg, die nichts anderes ja bedeuten als ein Ausdruck für diese Art von Konkurrenz, weil die Ressourcen im sinnlichen, im materiellen Bereich geringer und kleiner sind als das, was an Bedürftigkeit, an Wollen und Absicht mit verbunden ist. Nächstes Beispiel scheint mir auch sehr einleuchtend. Sinnendinge sind wie Strohfackeln. Was machen Strohfackeln? Ja, sie machen hell, aber sie sind schnell wieder verbrannt. Und das ist mit unserem sinnlichen Glück. Sie erhellen für den Moment, eben ist es schön, eben ist es klasse, das Gefühl ist toll und zack, ist vorbei. Also muss man eine neue Strohfackel anzünden, die wieder kurz hell macht und dann wieder verlischt und so weiter und so fort. Und das ist unser ganzes Leben. Wir stecken Fackeln an, freuen uns, dass es für einen Moment hell ist und schon ist es wieder dunkel. Wir sind zurückgefallen in die Situation von vorher. Das Ganze ist sogar noch ein bisschen dramatischer, weil wir diese Fackel im Gegenwind noch halten. Das heißt, der Wind bläst uns dann auch noch die Flammen ins Gesicht und die Haare sind weg. Ja, das heißt in diesem Gleichnis, wenn ihr diese Strohfackel nicht bald wegwerft, verbrennt ihr euch. Und jetzt gucken wir, was das bei den Sinnendingen bedeutet. Verbrennt man sich denn da? Ich sage, ja, man verbrennt sich. Wenn man sich nämlich mal beobachtet, wie sinnliches Verlangen sich in uns zeigt, da ist das ein Brennen schon. Ja? Wir sprechen ja von brennendem Verlangen, da wird es ganz deutlich, von einer heißen Sehnsucht nach irgendwas. Da merkt man, hier ist Unfrieden, hier ist ja heiß, verbrennen. Und wenn ich den Bereich Sucht hinzunehme, ist deutlich, in welche Richtung das gehen kann. Man wird völlig konfus im Kopf, nur noch fixiert auf das, man will alles tun und muss alles tun, um diese Befriedigung herzustellen. Das ist halt die Empfehlung, ja, werft die Fackel weg und macht sie gar nicht aus. Der nächste Punkt, auch interessant, eine ganz andere Betrachtungsweise. Sinnendinge werden da verglichen mit einer Kohlengrube, in die man hineinfällt und dabei umkommt. Kommt einem erstmal völlig absurd vor, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber gemeint ist die subtile, permanent vorhandene Todesangst in uns. Vielleicht spüren wir gar nicht, dass wir Todesangst haben, aber das ist subtil in uns. Wir alle wissen, dass es nicht endlos weitergeht. Wir alle wissen, dass dieser Körper einmal stirbt, dass er einmal zerfällt und damit die Möglichkeit zerfällt, Möglichkeit weggeht, künftig sinnliches Glück zu erleben. Denn dieser Körper, der tot ist, ist nicht mehr in der Lage, Sinnesdinge zu erleben und es ist garantiert, dass dieser Körper nicht wirklich sehr alt wird. Noch ein letzter Punkt. Sinnendinge sind wie Darlehen. Vielleicht hat jemand mal ein Darlehen gehabt. Der Vorteil vom Darlehen ist, man kann Geld ausgeben. Der Nachteil ist, es gehört einem nicht. Und so ist es mit den Sinnendingen auch. Wer von der sinnlichen Befriedigung lebt, lebt immer von Äußerem, lebt immer vom Fremden, aber nichts, was einem selbst gehört. Und wie die Bank auch irgendwann sagt, zwar schön mit uns, aber jetzt wollen wir unser Geld wieder, so sagt auch die Existenz, ich habe euch so viel gegeben, aber jetzt will ich es zurück. Auf Deutsch, die Dinge vergehen, sie zerfallen, sie gehen kaputt, man kann sie nicht auf Zeit, auf Ewigkeit behalten. Man kann Befriedigung letztendlich nicht in ihnen sehen. Wenn ich jetzt mal versuche, da eine weitere Zwischenbilanz zu machen, dann lautet die so, und sie ist nüchtern, ist sehr realistisch, glaube ich, nichts ausgedacht, das ist nachvollziehbar, aber sie ist ein Stück weit ernüchternd, weil diese Einsicht uns sagt, das Nachteilige überwiegt. Ich habe nicht gesagt, dass Sinne keine Freude machen, dass wir über sie nicht Glück haben, dass wir über sie nicht schöne, wunderschöne Erlebnisse haben. Das habe ich nicht gesagt, bitteschön. Aber ich habe gesagt, dass das Nachteilige unterm Strich überwiegt. Am Ende ist es immer ein Verlustgeschäft, wenn man sich darauf einlässt. Am Ende zahlen wir die Zeche und haben ein Minus damit. Ja, da stellt sich die Frage, wie sieht es nach Alternativen aus? Ich zertrümmere ja jetzt ein Stück weit die Bilder unserer Realität, unseres Lebensentwurfs vielleicht. Und so war es ähnlich bei dem Buddha auch. In seiner inneren Entwicklung kam er auch an diesen Punkt und sagte sich, ich habe ganz tief durchschaut, dass ich auf diesem Wege des sinnlichen Glücks nicht ans Ziel komme. Das sehe ich ganz klar. Und trotzdem, ich tanze immer noch um die Sinnendinge herum. Warum? Und sich ganz einfach, wenn man nichts Besseres hat, muss man bei dem bleiben, was man bisher hat. Ja? Das heißt ja bei uns, das Bessere ist des guten Feind. Wenn ich eine zugige und verrottete Hütte bewohne und dafür ein Haus kriege, lasse ich die Hütte gerne sein. Wenn ich aber gar nichts habe, bleibe ich an der Hütte kleben. Ja? Wenn ich Wasser und Brot habe, lasse ich es sein, wenn ich eine gute warme Mahlzeit dafür kriege. Aber wenn ich Hunger habe und es ist nichts anderes zur Verfügung, bleibe ich bei Brot und Wasser. Das ist das Prinzip. Und das heißt jetzt umgekehrt, dass wir uns die Frage stellen müssen, gibt es denn Glückserfahrung, gibt es Glücksmöglichkeit jenseits der 1000 Sinnendinge? Gibt es das oder ist das nur ein frommer Wunsch? Und ich sage, die Antwort ist erstmal ja. Und sie lautet, das ist die Hinwendung zu einem spirituellen Weg. Weil der spirituelle Weg ganz andere Möglichkeiten entwirft als das Alltagsleben, das wir kennen. Der spirituelle Weg ist im Kern ein Weg nach innen. Nach innen heißt, dass wir bei uns selbst, in uns selbst, das finden, was wir die ganze Zeit da draußen in der Welt gesucht haben. Deshalb sind nicht die Angebote, die Verlockungen der Welt letztendlich entscheidend, sondern entscheidend ist der Zustand, die Qualität meines eigenen Herzens, meines eigenen Geistes. Wie es hier innen aussieht, so ist letztlich die Welt. Und da fragen wir uns, welche Schätze schlummern denn da? Ist denn da überhaupt in uns etwas? Viele Leute gucken ja permanent Fernsehen, damit sie nicht mit sich konfrontiert sind. Das sind offensichtlich nicht so viele Schätze, die sie heben können. Deshalb der Druck da auf das Knöpfchen. Ich möchte nicht langweilen, aber ich komme nochmal auf die ethischen Prinzipien zurück. Wir merken, dass das die Basis von menschlicher Entwicklung ist, ein anständiger Kerl zu werden. Da fängt es an. Alles andere kommt später. Ethisches Verhalten harmonisiert die Begegnung der Menschen, harmonisiert das soziale Zusammenleben und ist von daher ein Gewinn. Das können wir zur Seite tun. Aber darüber hinaus verändert ethisches Verhalten auch uns selbst. Wir haben auf einmal ein anderes Gewahrsein von unserem eigenen Inneren, was sich da tut. Eine Veränderung der Selbsterfahrung. Und zwar in einer Ebene, wo wir das vielleicht gar nicht merken, weil es subtil und einfach ist. Ethisches Verhalten erzeugt Freisein von Gewissensdruck. Wer sich so verhält, wie die moralischen Vorstellungen und Regeln uns das nahebringen, der wird keine mahnende Stimme in sich erfahren. Das sind keine Schatten mehr, die sich über unser Gemüt legen. Da ist keine Verdunklung mehr da, keine Reue, keine Gewissensbisse, sondern es entsteht frei, entsteht das Gefühl eines inneren Aufatmens, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es klingt so harmlos. Es klingt deshalb harmlos, weil wir nicht wirklich wissen, unter welchem Druck wir tatsächlich uns befinden, mit unserem Verhalten, das nicht immer ganz so ist, wie es vielleicht sein könnte. Und damit einhergeht auch das Abnehmen von Zukunftsangst. Wir alle haben hier ein bisschen Sorge, was kommt, wann kommt es, trifft es mich, wie schlimm trifft es mich, was wird mit mir passieren? Ethisches Verhalten ist, wenn Sie so wollen, ein Garant dafür, dass langfristig Zukunftsangst wegfällt. Warum? Wieder existenziell gesprochen, wenn von mir nichts Negatives ausgeht, was soll Negatives von außen an mich herankommen? Das sind Gesetzmäßigkeiten, die in unserer Welt, in unserer Gesellschaft nicht wirklich bekannt sind. Und deshalb lehrt der Buddha sie. Wenn Positives von dir ausgeht, kann nur Positives zurückkehren. Und da gewinnt auch das, was ich vorhin über Großzügigkeit und Freigebigkeit gesagt habe, ein neues Licht. Geben heißt eben nicht, was verlieren. Geben heißt nicht, was ich abgegeben habe, ist weg. Das habe ich weniger. Sondern das Geben erzeugt unmittelbar in mir eine Genugtuung. Das ist das Prinzip Freude durch Freude machen. Das ist ein geistiges Glück, ein inneres Glück, das nicht abhängig ist von irgendwelchen materiellen Dingen, sondern abhängig davon, wie unser Geist, wie unser Herz, wie unser Inneres gestrickt ist. Und ich sage, da gibt es eine spirituelle Zauberformel. Und die heißt, einfach ausgedrückt, den eigenen Charakter polieren, heißt zunehmend wohlerfahren. Hier arbeiten und da wird es auch schöner, da wird es angenehmer. Und Übung des Gebens ist eine solche Übung, den eigenen Charakter zu polieren. Nicht so egozentrisch zu denken, nicht egozentrisch handeln und fühlen, sondern andere mit einbeziehen und dadurch ja, ein Glück erfahren, das wir gar nicht beachten die ganze Zeit. Ich nenne das mal das Glück der Vorwurfsfreiheit und das Glück der inneren Reinheit. So, wie wir unsere Herzensqualitäten verändern können, Stichwort Reinheit, so können wir auch unseren eigenen Geist auf den Vordermann bringen. Und das ist ja auch ein großes Manko unserer Zeit, dass wir den Mangel an Orientierung verspüren. Wir wissen nicht mehr so recht, wo es im Leben hingeht. Die leuchtenden Zukunftsvisionen fehlen. Die Leitsterne fehlen, die uns sagen, was mit unserem Leben passiert. Wir schleppen uns so durch das Leben. Und hier ist es eine Aufgabe, den verloren gegangenen Sinn des Lebens wieder aufzunehmen, wieder aufzugreifen und zu merken, wo es hingeht. Dass wir unserem Geist da eine bessere Nahrung geben, dass wir ihn in eine neue Ausrichtung bringen. Und das zielt darauf, nächster Punkt, dass wir die Einsichtsfähigkeit oder Einsicht und Wissen als Glücksbringer verstehen. Nicht nur die materiellen Dinge, sondern Einsicht und Erfahrung, Wissen als Möglichkeit, Glück zu erfahren, verstehen. Das fängt damit an, dass wir so eine Ahnung haben, eine Gewissheit, in diesem Leben gibt es mehr als das, was vor Augen liegt. Da gibt es eine Möglichkeit zur Vervollkommnung, da gibt es etwas Erhabenes, etwas Großes und nicht nur das Klein-Klein unseres Alters. Einen Aspekt davon nennt der Buddha Atavada, freudiges Verstehen des Sinns vom Dasein. Man weiß auf einmal, mein Leben macht Sinn. Ich weiß jetzt, was ich mit meinen Tagen anfange. Ich weiß, wo das hingeht. Und etwas anderes nennt er Dhammaveda. Glück, Zufriedenheit, Genugtuung, die dadurch entsteht, dass man auf einmal Dinge versteht. Dass man weiß, wie die Dinge des Lebens zusammenhängen. Dass diese Schleier der Unwissenheit und der Dummheit unserem Leben gegenüber, dass die wegfallen. Weil man einen Blick hinter die Kulissen der Existenz tut und Aha-Erlebnisse hat. Und jedes Aha-Erlebnis ist ein Glücksempfinden, wenn man darauf achtet. Und diesen Aspekt der spirituellen Entwicklung möchte ich das Glück der Inspiration nennen. Wir fahren aus innere Entfaltung, dass es Möglichkeiten gibt, das zu suchen und das zu finden, was wir bisher in der Welt erfahren haben. Wer hier angelangt ist, hat auf der Glücksleiter schon etliche Stufen erklommen. Er ist schon relativ weit gekommen. Und das Prinzip haben Sie sicher mitgekriegt. Das Prinzip ist, unabhängiger werden vom Außen, unabhängiger werden von den Dingen der Welt und mehr zu schauen, was es an Entwicklungsmöglichkeiten, an Potenzialen in uns gibt. Also die Erhellung und Erhebung der eigene Persönlichkeit, das Entdecken innerer Fülle, das Entdecken von seelischem Reichtum, das ist der Weg. Und wer das ein bisschen sozusagen erspürt, nicht nur darüber nachdenkt, sondern in der Praxis merkt, ja, das wird ja anders, wenn ich anders werde, dann wird die Welt ja auch ein Stück weit anders, für den verblassen dann viele von den Verlockungen, die früher lebensnotwendig waren. Das kommt irgendwann mal in die zweite oder dritte Reihe. Und dann entdeckt man sogar, und das ist ein großer Gewinn, man entdeckt sogar, dass die Vielfalt der Welt, dass das Gewusel der Welt, dass das Treiben der Welt eine Belästigung ist. Uns nämlich nicht zufrieden stellt, nicht zum Frieden führt, sondern ein Geprassel, ein Eindrucksgeriesel und Geprassel, das uns unglücklich macht, obwohl wir glauben, dass uns das glücklich macht. Und da gibt es einen schönen Ausdruck, den der Buddha immer mal verwendet. Er spricht vom Entzücken der Abgeschiedenheit. Ja? Also von den Glückserfahrungen, die man merkt, wenn man den ganzen Kram mal vor sich draußen lässt. Wenn man sagt, nein, ich will mal meine Ruhe. Ich komme mal zu mir und will von dem Trubel um mich herum für eine Zeit nichts hören. Also ein Glück, das durch Zurückgezogenheit entsteht. Nicht ein Glück, das dadurch entsteht, dass man immer wieder in den Trubel, immer wieder hineingeht, sondern sagen, okay, macht ihr mal, ich komme nächste Woche wieder. Und jetzt ist, glaube ich, Zeit für einen Quantensprung. Wir sind innerlich, gedanklich orientiert, jetzt vielleicht nur andeutungsweise einen ganz anderen Bewusstseinszustand kennenzulernen. Ich wette, dass viele von uns eine tief verwurzelte Ahnung haben oder auch bewusste oder halbbewusste Anflüge, da muss es etwas ganz anderes geben. Nicht? Da muss es einen Bewusstseinszustand geben, der sogar völlig jenseits sinnlicher Erfahrung ist. Also all das transzendiert, was unser normales Leben ausmacht. Da will ich kurz über eine Anekdote des Lebens oder eine Anekdote aus dem Leben des Buddha berichten. Er war ein kleiner Bub, sein Vater war auf dem Feld, hat eine Zeremonie da vollbracht und der Bub saß irgendwo im Schatten unter einem Baum, still in sich gekehrt, ohne große Aktivität, als mit einem Mal unbegründet, sozusagen gar nicht sichtbar warum, ohne äußeren Anlass, eine unglaublich starke innere Beseligung in ihm aufkam. Und die war so stark, dass es ihm im wahrsten Sinne des Wortes Hören und Sehen vergehen ließ. Und das bedeutet, für diese Zeit des Erlebens war die ganze Welt, das ganze Sichtbare, Hörbare, Riechbare, Schmeckbare, Tastbare um diesen kleinen künftigen Buddha herum war weg. Die Welt war sozusagen transzendiert. Und was übrig geblieben ist während dieser Zeit, war nichts anderes als eine unbegreifliche, unbeschreibbare innere Beseligung. Entzücken, Jubel. Wie das so ist, auch diese Dinge vergisst man. Und so war das mit dem Siddhartha auch. Er ist herangewachsen, hat das alles vergessen, hat verheiratet sich und war irgendwie mitten im Leben. Aber irgendwann, als er auf dem spirituellen Weg war, fiel ihm das ein. Sagt, das könnte doch der Weg zur Befreiung sein. Und gleich darauf, nein, das ist der Weg der Befreiung. Und das muss man sich klar machen, dass hier eine ganz andere Form von geistigem Zustand gemeint ist. Eine Erfahrung, ein Erlebnis, das die Sinneserfahrung völlig transzendiert. Das ist das, was meditative Sammlung genannt wird. Gibt es verschiedene Ausdrücke. weltlose Entrückung, Vertiefung, Sammlung, Schauung, wie auch immer. Das sind Namen, das sind Bezeichnungen für eine Erfahrung, die ganz anders ist als die Erfahrung, die wir jetzt zum Beispiel hier machen. Es ist eine Erfahrung, wo Raum und Zeit nicht mehr da sind. Wo ich und du, diese Unterscheidung nicht mehr auftaucht. Wo Kommen und Gehen nicht mehr ist. Hier und dort nicht mehr ist. Wo sinnliche Wahrnehmung nicht mehr ist. Wo nicht mehr Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten ist. Nichts davon. Aber wo gerade übrig bleibt, was man als überweltliches Glück bezeichnen könnte. Überweltlich deshalb, weil es nicht abhängig ist von irgendwelchen materiellen Dingen. Und dieser meditative Zustand ist, das muss man sich klar machen, eine Revolutionierung unseres Gefühlslebens. Weil das eine Art von Empfinden ist, die zwar noch bedingt ist, ich komme darauf zurück, aber nicht bedingt durch die tausend Dinge, mit denen wir uns da täglich beschäftigen, sondern bedingt durch den Zustand unseres eigenen Geistes, unseres eigenen Herzens. Und wichtig ist, die Basis für dieses Glück zu verstehen. Wenn wir normalerweise Wünsche haben und Glück verstehen als die Erfüllung von Wünschen, ist hier ein Zustand des Glücks, der dadurch entsteht, dass Wunschlosigkeit da ist. Wir sagen ja manchmal, ich bin wunschlos glücklich. Scheint wie ein Widerspruch zu sein, aber das ist der Kern, das ist eine tiefe existenzielle Einsicht, dass Glück eben nicht entsteht dadurch, dass man Wünsche erfüllt und dass man keine hat. Wo keine Wünsche da sind, bleibt sozusagen nur Glück übrig. Und dieser Zustand tritt dann ein, wenn die fünf grundlegenden geistigen Hemmungen, die die buddhistische Psychologie kennt, wenn die für eine Zeit weg sind. Die geistige Hemmung des Begehrens, die geistige Hemmung der Aversion, die geistige Hemmung der Aufgeregtheit oder der mangelnden Energie oder des Zweifels. Wenn die weg sind als unsere Charaktereigenschaften, dann können wir in diesen Zustand eintreten, den ich eben eingedeutet habe. Aber bitte, wir sollten jetzt nicht verstehen, dass wir während dieser Zeit der Meditation jetzt eine doch existierende äußere Welt beiseite lassen, dass wir die irgendwie innere Fantasien zugunsten einer tatsächlichen Welt aufs Tablett nehmen. Da wurde gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Wer diesen inneren Zustand einmal erfährt, diese Ebenen des Glücks einmal erfährt, der weiß erst, was Realität ist. Und der weiß erst, in welchen Formen von Verblendung und Nichtwissen wir uns im Normalfall bewegen. Aber nebenbei bemerkt, ich könnte jetzt über diese Meditationsformen, über diese Zustände geistiger Sammlung nochmal eine ganze Latte, nochmal eine ganze Sprossenwand aufzeigen, weil auch das, was ich jetzt summarisch genannt habe, auch nochmal viele Formen der Vertiefung und der Subtilität kennt. So, ich komme langsam zum Ende und frage, ob wir denn damit den obersten Bereich unserer Glücksleiter erreicht haben, ob es da noch was zu tun gibt. Ich muss sagen, nein, wir sind noch nicht am Ende. Was ich beschrieben habe zum Schluss, sind einige der Sprossen dieser Glücksleiter, die ganz oben sind. Aber es gibt noch einen darüber hinaus. Und das ist wirklich schwer zu beschreiben und schwer zu begreifen, deshalb darf ich das auch nur ganz kurz machen. Was wir bisher besprochen haben, diesen Stufenweg des Glücks, ist ein Weg, der zu immer tieferen, feineren, subtileren, befriedigeren Gefühlen führt. Das Currywurst-Gefühl ist ein anderes als das Gefühl, das in dieser Meditation da ist. Aber immer noch bewegen wir uns auf der Ebene, Glück ist ein angenehmes Gefühl. Und der Buddha sagt, Leute, ihr seid immer noch nicht da, weil auch das tiefste meditative Glücksgefühl einen Mangel hat. Es bleibt nicht. Man kann es nicht festhalten. Es vergeht wieder. Und dann jammert ihr, komm wieder Glück, komm wieder Glück. Es ist das Prinzip nur auf einer anderen Ebene verschoben. Und deshalb ist die Lösung woanders zu suchen. Die endgültige Lösung für unsere Glücksfrage ist nicht auf der Ebene des Gefühls zu lösen. Weil Gefühle kommen und gehen, aber wir wollen ja etwas auf Dauer. Und deshalb lehrt der Buddha das, was er Nirvana nennt. Das höchste Wohl, das er kennt, oder das höchste Wohl, das es überhaupt gibt und das ein Wohl ist, das sogar noch jenseits der angenehmen Gefühle besteht. Aber das kann, wie gesagt, nicht Gegenstand dieses Vortrags mehr sein. Wenn ich zusammenfassen kann, was ich versucht habe darzustellen, dann kann man das vielleicht wie folgt tun. Glück hat, wie gehört, viele Namen. Der Buddha hat sie genannt, hat sie beschrieben und hat gesagt, wie man da hinkommt. Aber der Buddha lehrt auch ein Glück über alle Namen hinaus, über alle Benennungen hinaus. Und dass wir das irgendwann einmal erreichen, dass wir da mal hinkommen, das wünsche ich uns sehr. Wir kommen damit zum zweiten Teil für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen. Und ich bitte Sie, zwei Fragen nicht zu stellen. Wie schmeckt die Currywurst hier im Haus? Weil das weiß ich nicht und es gibt auch keine. Und auch nicht die Frage, ob ich glücklich bin, weil das was sehr Privates ist. Das sage ich nicht öffentlich, sondern müssen Sie mich mal so fragen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich wechsle den Platz, damit Sie jetzt auch wissen, dass ein zweiter Teil hier anfängt und hoffe, dass Sie noch eine Weile da sind. Vielen Dank.